Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Wobei heute wird es nicht um einen ganz konkreten Fall gehen. Wir werden über ein Metathema sprechen, aber auch über Fälle, also nicht über Überfälle, sondern über Fälle, die mit diesem Thema zu tun haben. Und ich befinde mich für dieses Gespräch heute im wunderschönen und nagelneuen Regionalbüro in Hartberg, wo mich meine Kollegin Carmen Osterherr eingeladen hat. Der Grund war, es ist Frühlingsbeginn, es geht das Garteln wieder los und du hast gesagt, ja, du hättest da was, was vielleicht auch zum Podcast passen würde.
Eine ganz besondere Gärtnerin, die Claudia Blasel, die heute auch zu uns gefahren ist. Danke an beide für die weite Anreise. Es freut mich sehr, dass ihr uns besucht in Hartberg im neuen Büro. Wie ist das zustande gekommen mit der Claudia? Ich war eigentlich zu einer Reportage bei ihrem Mann und gehe dann durch den Garten und denke mir, da hängt ein Gartenzwerg, da liegt ein erstochener Gartenzwerg, da ist ein Totenkopf, da ist ein Totenkopf. Lange Rede, kurzer Sinn, hat sich herausgestellt, dass die Claudia wirklich eine ganz besondere Gärtnerin ist, nämlich mit dem schwarzen Daumen und nicht dem grünen Daumen ausgerüstet, wie man heute auch schon sieht an den Handschuhen. Willkommen. Magst du dich einmal kurz vorstellen, Claudia, was du sonst noch alles machst neben deinem Garten?
Ja, gerne. Also ich bin die Claudia Blasel. Ich bin sozusagen die literarische, aber auch die gärtnerische Giftmischerin der Nation. Ich schreibe Krimis, also inzwischen seit 10 Jahren. Und ich bin draufgekommen, dass eigentlich als Frau, ich habe keine Hand für Schusswaffen. Also erstens braucht man einen Waffenschein, zweitens hinterlässt man Fingerabdrücke, drittens auch mit Messerstechereien, man braucht gute anatomische Kenntnisse. Und vor allem, man beschmutzt ja alles. Ich meine, das neue Wohnzimmer, Sofa, der Teppichboden, alles voll Blut. Und bin dann eigentlich auf Pflanzen gekommen. Giftmord ist ja viel zu lange vernachlässigt worden, war über Jahrtausende eine typisch weibliche, sagen wir, Domäne, also ein Kompetenzbereich. Frauen haben sich um den Garten gekümmert, um die Kranken. Und wie gesagt, der Vorteil von Giftpflanzen ist, ich sage einmal, erstens, wozu in die Ferne schweifen, denn das Böse wächst so nah. Hat jeder im Garten, hat jeder im Gewürzregal, hat jeder im Gemüse. Es gibt unendlich viele Giftpflanzen. Das sind also erstens nachwachsende Ressourcen. Man schont damit die Umwelt. Sie sind biologisch abbaubar, das ist ja auch nicht schlecht. Sie sind leicht erreichbar. Also wie gesagt, es geht sogar mit Petersilie, war die Giftpflanze des Jahres 2025. Man hat nur die Qual der Wahl. Und vor allem, man ist nicht vor Ort. Man hinterlässt keine Fingerabdrücke, man beschmutzt nichts. Man kriegt sozusagen problemfrei eine richtig schöne Laich. Aber natürlich, man muss sich ein bisschen auskennen. Also Dosierung, Fingerspitzengefühl. Und dadurch, dass ich eben dann literarisch auf Giftmorde umgestiegen bin in meinen ganzen Büchern, wollte ich eigentlich die Protagonisten, sagen wir, meiner Bücher, meiner Krimis, auch um mich haben. Und ich habe dann wirklich einen Giftpflanzengarten angelegt.
Der ist wirklich erstaunlich groß, 1000 Quadratmeter, ja, 300 verschiedene Giftpflanzen.
Es ist eine Heidenarbeit, ja, und inzwischen muss ich sagen, bin ich schon ein Sammler, so wie irgendjemand Briefmarken sammelt. Sobald ich irgendwo lese, es gibt eine neue Sorte oder eine unbekannte Sorte Pilsenkraut, die ich noch nicht habe, ich muss das haben, also ich muss alles haben.
Aber es muss jetzt gar nicht so abwegig sein. Wir sind im Delikt-Podcast, wir haben gesagt, wir besprechen auch reale Fälle. Ja. Du hast zuerst einmal einen Fall erwähnt, wo es jemand mit Narzissenzwiebeln,
ja, Narzissenzwiebeln
zu tun bekommen hat.
Zum Beispiel hat es einen Fall gegeben in Kärnten. Ich meine, wie gesagt, man muss immer unterscheiden, es war jetzt kein Mordversuch, aber es gibt natürlich, wie soll ich sagen, unfreiwillige Selbstmordversuche durch Pflanzen, wo man einfach leider ein bisschen aktive Sterbehilfe praktiziert. Kärntner haben also eine Windelkräutersuppe vorbereitet. Im Frühling gibt es ja die neuen Kräutersuppen und so. Es ist nur so, nicht alles, was im Freien wächst und grün ist, ist automatisch gesund. Naja, und die haben auch Zwiebeln der Narzisse dazu geschnitten. Die sind aber leider sehr, sehr giftig. Und da sind, glaube ich, 5 oder 6 Leute, haben sie dann relativ schnell im Krankenhaus wieder gefunden.
Aber die haben sich erholt.
Sie haben sich erholt, ja.
Gibt es da eine Möglichkeit? Also ich habe ja weder einen besonders grünen Daumen noch ein besonderes Händchen zum Kochen. Gibt es da vielleicht irgendeinen Indikator oder irgendwas, das geschmacklich verrät, wenn man jetzt was Giftiges in seinem Gericht hat?
Leider nicht, nein. Also da haben sie es über Jahrtausende bemüht. Man hat also Rebhuhnaugen mitgekocht. Man hat mit Silberlöffeln geglaubt, dass sie die färben. Ich meine, einige Substanzen sind sehr scharf, aber eben nicht alle. Dollkirschen zum Beispiel sind sehr süß. Mhm. Also haben einen ganz angenehmen Geschmack. Früher war es auch so, es gibt bei vielen Pflanzen kein Gegenmittel. Also Rizinus Eisenhut zum Beispiel kann man nur symptomatisch behandeln. Ist aber immer noch besser ein Beipass. Früher hat man Giftopfer generell an den Beinen kopfüber aufgehängt und hat angenommen, das Gift fließt dann nicht durch Augen, Nase und Ohren ab. Mhm. Also das stelle ich mir relativ schwierig vor. Aber nein, es gibt keinen Geschmacksindikator.
Und vorher hast du noch einen zweiten Fall, ich glaube aus Deutschland angesprochen im Vorgespräch, einen Pizzamord. Da habe ich jetzt kurz dann aufhorchen müssen. Ich habe gerade gestern eine Pizza gegessen, ohne irgendwie daran zu denken, dass man...
Aber du schaust relativ gesund aus.
Ja,
also das dürfte nichts gewesen sein.
Mir geht es noch gut, aber was ist da passiert?
Naja, es gibt, muss ich sagen, generell, also die Phase oder sage ich, die Epoche von Arsen ist jetzt irgendwie vorbei. Also wenn man Statistiken anschaut, früher war eben Arsen, Pflanzenschutzmittel E605 hat das glaube ich geheißen, Thallium, Blei. Heute ist die Tendenz doch wieder Richtung grüner oder giftiger Daumen. Also in Österreich hat es immer einen Fall gegeben, wo jemand mit Maiglöckchen ihr Pflegeopfer umbringen wollte als Injektion. Und die Deutschen, muss ich sagen, sind besonders gut unterwegs. Da hat es den tollen Nudelsuppenmord gegeben, das ist inzwischen schon ein Klassiker, mit Eisenhut und ganz aktuell, also den haben sie jetzt erst verhaftet, ein Mann wollte seine Freundin umbringen. Aber ich glaube, der hat zu wenig Fachbücher eben gelesen, wie meine 111 tödlichen Pflanzen. Der hat es probiert mit Paternostererbsen, dann hat er es mit Tollkirschen probiert, also in der Lasagne, in sämtlichen Gerichten. Und am Schluss hat er Eisenhut auf die Pizza gegeben. Dann ist seine Frau auf die Intensivstation gekommen, er hat sogar seinen Sohn damit vergiftet. Es haben sich allerdings beide Gott sei Dank erholt, also sie haben überlebt. Wahrscheinlich auch deswegen, weil Eisenhut durch Erhitzung doch etwas von seiner Giftigkeit verliert. Da haben sie nachschlagen, sollte man auch. Aber das ist der alleraktuellste Fall. Also das war, glaube ich, erst Oktober, November 25. Mhm. Also es gibt da eine sehr reiche, üppige Vielfalt schon an Pflanzengiftfällen.
Aber das war ein Mann, weil das war ein Mann, ist ja, ja das gängige Klischee, das Gift ist die Waffe der Frau.
Ja, das stimmt, das war auch so. Erstens war es natürlich früher immer so, dass Frauen haben sich quasi um die Kinder gekümmert, um die Küche gekümmert, sie haben Pflegefunktionen inne gehabt und sie haben natürlich auch das Essen, den Garten betreut. Das heißt, die Frauen hatten die Kompetenz, die Männer hatten sie nicht. Das war noch bei Kaiser Nero zum Beispiel sogar eine Giftmischerinnen-Schule gegeben. Das muss man sich vorstellen, das war ein Lehrberuf. So wie man heute Altenpflegerin lernt, hat man damals bei der Locusta Giftmischerei Angewandte lernen können. Es hat später noch, vielleicht die berühmteste, ist die Giulia Tofana, relativ vergessen. Das war eine Frau, die hat im 17. Jahrhundert gelebt in Italien. Die hat nachweislich, die Dunkelziffer kann höher sein, also die hat Präparate unter anderem mit Tollkirschen, mit Arsen, spanischer Fliege, Antimon, also kleine Präparate, farblose hergestellt, nachweislich 600 gewalttätige Ehemänner umgebracht. Also sie hat einen beachtlichen Beitrag gegen Gewalt in der Ehe geleistet. Scheidung war damals ja nicht möglich. Dann ist es aber eben spätestens zurückgegangen durch Arsen. Und heute muss ich sagen, eben, es gibt in Deutschland Fälle, in England, es gibt in Belgien, in der Schweiz, also zwischen, ja, sage ich, Tollkirschen, Eisenhut ist sehr beliebt. Es
aber
gibt
den
aber
hat ja fast jeder im Garten.
Ja? Also
Eisenhut, Fingerhut, glaube ich, das schauen ja alle wunderschön aus.
Eben, also
wissen
gesagt,
die Leute das nicht?
Heute ist es eben so, dass auch Männer gärtnern. Das heißt, es gibt heute wirklich 50-50 laut Statistik. Männer bringen genauso, also Frauen um, wie Frauen ihre Männer. Dass weniger Frauen eigentlich verhaftet werden, liegt ja vielleicht daran, dass Frauen noch einen etwas grüneren Daumen haben. Aber generell stimmt's. Ja, wir haben Eisenhut, können wir kaufen im Baumarkt. Es steht niemals lebensgefährlich oben. Man glaubt, das ist eine wunderhübsche Staude. Dabei geht das Gift auch durch die Haut. Also man sollte sie jetzt ohne Handschuhe nicht zu lange angreifen. Ja.
Darf ich kurz einhaken? Du hast ja auch einem Mann geholfen, der dich einmal angerufen hat und gesagt hat, Frau Blasel, ich rufe jetzt nicht die Vergiftungshotline an, ich rufe Sie an. Hilfe, Hilfe, ich glaube, ich habe meine Frau vergiftet.
Ja, das war ein Highlight, muss ich sagen. Damals war ich gerade Schwammerl suchen im Wald. Als meine unbekannte Nummer angerufen hat und das war wirklich, ich meine, für einen Krimi-Autor ist das sozusagen, ich weiß nicht, ein akustischer Orgasmus, würde ich jetzt fast sagen. Der ruft an und der erste Satz war, Sie müssen mir helfen, ich glaube, ich habe meine Frau vergiftet.
Aber der hat es gut gemeint, oder?
Er hat es gut gemeint, er hat mir dann erklärt, eben, sie haben irgendeinen, ich weiß nicht mehr, Geburtstag oder Hochzeitstag gefeiert und er hat alles schön vorbereitet für die Feier, hat Gepäck gekauft, hat Kuchen gekauft und hat zur Dekoration noch hübsche Blumen und Blüten in sein Gepäcksackerl gegeben. Dann haben sie alle gemeinsam gefrühstückt, eine Tochter war auch mit. Irgendwann ist der Mutter schlecht geworden und die Tochter hat, also ein absoluter Zufall, hat ihrer Mutter mein Buch, die 111 tödlichen Pflanzen, geschenkt gehabt und hat gesagt, schau mal nach, ob das jetzt eine Giftpflanze ist. Und dann haben sie festgestellt, dass sie Oleanderblüten zum Gepäck gegeben haben. Die Frau ist natürlich nicht gestorben, also Aktivkohle, Apotheke etc. Aber da sieht man, wie schnell das gehen kann. Also Oleander ist hochgiftig, den darf man keinesfalls zur Tischdekoration oder Tellerdeko oder essbare Blüten, also nicht einmal zum Stöckchen werfen für den Hund. Das kann also wirklich ganz, ganz schlimm enden.
Und der steht auf jeder Terrasse als Deko herum, kommt ins Winterquartier, wird gehätschelt und gepflegt. Und ich glaube, viele wissen nicht, wie giftig der ist.
Ja, es ist bei den meisten Pflanzen so. Es gibt das so, glaube ich, durch die Zeit der Hexen noch. So, man weiß, Giftpflanzen sind Tollkirschen, Pilsenkraut, Schierling, wobei garantiert niemand weiß, wie Schierling aussieht. Also der ist eher mit Sokrates in Verbindung gebracht.
Und die Bärlauchverwechslungsgefahr ist jetzt in diesen Zeiten auch.
Die Bärlauchverwechslung, ja. Wobei meistens die herbstzeitlosen Blätter dann das wirklich Schlimme sind. Die sehen ähnlich aus und sind also wirklich sehr letal. Aber ich sage, jeder ist von Gift umgeben. Ich muss wirklich allen raten, Sie sollen bitte nichts aus dem Garten entfernen, vielleicht maximal Tollkirschen, weil wie gesagt, die schmecken sehr süß, das ist bei Kindern ein Risiko. Aber wenn man über Gift redet, muss man ehrlich sagen, Durien sind hochgiftig, Kirschlorbeer ist noch etwas giftiger, Petersilie war die Giftpflanze des Jahres 2025.
Habe ich alles daheim. Ja. Außer die Durienhecke, die habe ich nicht.
Jeder hat Gift. Die Leute sind nur fokussiert auf diese bekannten Hexenpflanzen. Mhm. Aber in Wahrheit, wie gesagt, mit blühender Petersilie könnte ich auch Menschen umbringen.
Aber deine 111 tödlichen Giftpflanzen, das Buch, du hast gesagt, das findet sich in ziemlich vielen Polizeiinspektionen. Warum ist das so?
Mir hat das einmal eine Polizistin gesagt nach einer Lesung. Ich habe das gar nicht gewusst. Sie sagt, im Übrigen muss ich mal sagen, sie haben jetzt mein Buch gekauft. Ich glaube, dass Giftmord eben einfach trotzdem, obwohl, ich glaube, an dritter Stelle liegt es in Österreich laut Vergiftungsstatistik, sind Pflanzenvergiftungen. Es ist jetzt einfach nicht so im allgemeinen Bewusstsein, dass jemand, also auch Ärzte möchte jetzt sagen, man befasst sich nicht mit Symptomen von Giftpflanzen, man denkt als erstes nicht daran. Also man wird immer eher an Herzinfarkt, an Hirnschlag, an alle möglichen Dinge, aber nicht an Pflanzen denken. Und wie gesagt, die Symptomatik, wenn man nicht gerade Tollkirschen verwendet, dass man dann solche Pupillen hat oder Herbstzeitlose, danach hat man einen gewissen Haarverlust. Also man sollte eher nur Glatzköpfige damit vergiften. Man kriegt aber auch bläuliche Lippen. Aber ich sage schon, bei einer Eisenhutvergiftung würde das nicht auffallen. Wenn man nicht gezielt danach sucht, würde es jetzt auch nicht im ersten Blutbild oder so auffallen.
Und die individuell wahrgenommenen Symptome, wie ist es da, wie fühlt man sich nach einer Vergiftung? Man hört immer wieder, da wird dann übel, aber wie kann man das wahrnehmen dann, wenn man, oder wann sollte man sich Sorgen machen, dass man vielleicht die Vergiftungszentrale
die Beziehung in Frage stellt.
Die Beziehung, genau.
Ich frage mich ja dann immer, warum lässt man sie nicht einfach scheiden? Also wenn der Mann da weiß Gott was alles ins Essen mischt, ja, sage ich doch lieber, halt
vertragliche
du Hilfrau, reden wir mal über unsere Beziehung.
Ja, es geht doch meistens um Geldgier, sich nicht scheiden lassen wollen, Haus behalten und so Geschichten halt. Symptome ist schwierig, wie gesagt, weil alle Giftpflanzen haben andere Symptome. Es ist, das geht also von Übelkeit, Magen-Darm-Krämpfen bis hin zum Beispiel zu ja, psychedelisch-halluzinatorischen Wahnvorstellungen, Horror-Trips. Es kann auch sein, dass das sehr chronisch schleichend geht. Also Herbstzeitlosen zum Beispiel und Pfaffenhütchen, die haben eine wahnsinnig lange Latenzzeit. Also bis man das, ich sage immer, sind die Knollenblätterpilze der Botanik. Das kann 12 Stunden, das kann 24 Stunden, das kann noch länger dauern.
Also da muss man als Mörder Geduld haben.
Ja, bis das endlich einmal wirkt, dann kann man sich meistens nicht mehr erinnern, was vor 2 oder 3 Tagen gegessen wurde. Eisenhut zum Beispiel ist besonders schmerzhaft. Eibe ist auch nicht sehr angenehm. Also eigentlich immer, wenn man Schmerzen hat, große, würde ich sagen, und sich anders fühlt als sonst, Vergiftung. Man muss nicht unbedingt erbrechen. Wenn man erbricht, ist das Risiko größer, dass man nicht stirbt. Aber ich sage generell, ich werde nämlich oft gefragt, wie das so mit vorsätzlicher Sterbehilfe wäre. Also Pflanzengift ist leider meistens wirklich schmerzhaft.
Weil wir zuerst ein bisschen darüber geredet haben, wie oft Fälle entdeckt werden oder nicht. Du tust mir einmal in einem Interview die Zahl 5000 Giftmorde in Deutschland, so quasi die Dunkelziffer.
Ja, es ist eine Schätzung, es ist natürlich eine reine Schätzung.
Also sind das wirklich Morde, die als Morde nicht erkannt werden, weil es einfach geschickt eingesetzt ist? Du hast nämlich zu mir mal gesagt, es kommt immer darauf an, wann man das Gift verabreicht. Man sollte es, bevor der Mann die Dachrinne reinigt, bevor der Mann auf die Autobahn fährt und dann vielleicht einen Herzinfarkt erleidet.
Ja, es gibt so Fälle, also man gut beschreiben kann man es anhand eines belgischen Falles. Da war nämlich genau das, der Mann hat einen tödlichen Autounfall gehabt und man hat dabei nichts Spektakuläres gesehen. Er hatte alle möglichen Verletzungen, Auto war Schrott, er war tot. Und es haben aber einige Symptome irgendwie nicht gepasst und man ist dann nach 5 Jahren draufgekommen, wohlgemerkt, dadurch, dass sich die Technik auch weiterentwickelt hat, der Mann war bereits tot, als er im Auto saß, er wurde durch Eisenhut vergiftet. Aber wie gesagt, das Ganze hat 5 Jahre gedauert, bis man dann endlich draufgekommen ist. Und viele Pflanzen, ich sage jetzt zum Beispiel Giftlattich, den habe ich nämlich auch zu Hause, ist sehr unspektakulär, hat man früher viel verwendet, heißt nicht umsonst Giftlattich, das Opium des kleinen Volkes. Da kriegt man Schwindelanfälle. Wie gesagt, wenn der ungeliebte Ehemann oder der Erbonkel jetzt vorhaben, auf die Leiter zu steigen, die Dachrinne reinigen oder im Keller eine Kiste Bier holen, sie verunglücken, sie stürzen, sie brechen sich das Genick. Naja, dann wird kaum jemand nach einer Vergiftung Ausschau halten. Das ist sehr unwahrscheinlich.
Ich bin wirklich froh, dass dein Mann dich hergebracht hat, weil sonst würde ich mir wirklich Sorgen machen, wie es ihm geht, weil du dich da so gut auskennst. Aber du bist ja literarische Serienmörderin. Du hast ja auch schon ein ganz bekanntes Opfer auf dem Gewissen, auf deinem literarischen Gewissen. Aber du hast vorher ganz höflich angerufen und gefragt, ob es okay ist, wenn du ihn tötest. Wer ist denn das?
Ja, das stimmt. Das war der Karl Bloberger. Also er war, ja, er hat sich einverstanden erklärt. Wie gesagt, ist er wieder auferstanden. Aber ich habe gedacht, jemand, der also wirklich, ich sage, der Biogärtner der Nation ist und über Pflanzen, glaube ich, alles weiß und jedem mit Rat und Tat zur Seite steht. Also es war mir einfach ein Bedürfnis, einmal so das absolut prominenteste Opfer irgendwie zu vergiften. Aber wie gesagt, ich habe mich wirklich bemüht.
Fassung getragen.
Er hat es mit Fassung getragen und ist auch wieder auferstanden.
Du hast in einem Interview einmal gesagt, dass für dich vor allem das Provinzielle als Krimi-Autorin so spannend ist, weil da viel mehr möglich ist als in diesem unbekannten Leben in der Stadt. Wie, kannst du das nochmal ein bisschen erklären, wie du das meinst?
Naja, erstens, wie gesagt, ich bin ein Fan des Grünen, also Natur herum. Ich glaube, dass es in der Stadt, natürlich gibt es auch Giftmorde in der Stadt, keine Frage, aber in der Stadt ist es so, dass eher die Gewaltverbrechen, also die Straßenkriminalität, Bandenkriminalität, Ehemänner eben, die ihre Frauen erstechen, nachdem sie eine Wegweisung erhalten haben. Es ist alles sehr brutal, sehr schnell und eigentlich ja leider unspektakulär. Viel Action, während am Land, man hat Zeit. Man ärgert sich ja wahrscheinlich über kleinere Dinge, wie es jetzt diesen Fall gegeben hat, dass ein Mann jemanden umgebracht hat wegen einer Ameisenstraße.
Und dann eine Ameisenfalle kaufen geht, während die Frau stirbt im Garten.
Ja. Also so Fälle, sage ich, man kann das, da hat die Agatha Christie noch recht gehabt, man kann das besser studieren. Es ist, sagen wir, ungefilterter, das Landleben. Es kommt natürlicher daher, im Guten, aber im Bösen auch.
Am Land ist es ja so, jeder kennt jeden. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil für Kriminalität?
Ich glaube eigentlich weder das eine noch das andere.
Ist es nicht ein Nährboden?
Ob das ein Nährboden ist, weiß nicht. Wie gesagt, man hat mehr Zeit, die Dinge können eher spektakulär eskalieren, sage ich. Eben in der Stadt, ein Schuss und das war's, passiert eh jeden Tag. Am Land, glaube ich, wächst das über Monate, über Jahre. Das wird angestaut und vielleicht ist Gift am Land ja deswegen toll, weil es dem Nachbarn eben nicht so auffällt. Mhm. Also wenn es am Land eine Schusswaffe hätte, ich würde schießen, wüsste das der ganze Ort. Eben, das ist Land. Aber wenn da mit Pflanzen was ist, hat ja jeder im Garten. Also die wunderschönsten Gärten.
Hängt es vielleicht damit zusammen, dass man in der Stadt leichter in der Masse der Menschen verschwinden kann und am Land, ja, sieht man sich halt fast jeden Tag beim Nahversorger oder in der Bank.
Muss man immer den Schein wahren.
Die Claudia weiß das, weil sie kommt aus Mautern, lebt mittlerweile in Litzelsdorf, auch nicht so groß. Da kennt man jeden. Also da muss man auch wirklich den Schein wahren.
Ja, der Schein wird gewahrt, man kennt sich, man grüßt sich, man ist höflich. Ich meine, man wird wahrscheinlich einen Auftragskiller genauso nett begrüßen wie den Postboten.
Wie ist dein Verhältnis zu den Nachbarn? Was sagen die Nachbarn? Du hast einen durchaus exotischen Garten. Da hängt einmal eine Skeletthand heraus, da ist ein Grabstein. Es ist wirklich amüsant. Du hast ja auch einen Garten für Besucher. Aber wie geht es Nachbarn damit, wenn man sagt, okay, meine Nachbarin, die kann mich schon ziemlich gut ums Eck bringen, ohne dass es mir selbst auffällt?
Naja, ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht viele Nachbarn.
Okay.
Das muss man dazu sagen.
War das einmal anders? Oder war das immer schon so?
Na, dafür habe ich einen tollen Dünger. Okay. Nein, Scherz beiseite. Wie gesagt, man sagt, Menschenfleisch wäre ein toller Dünger aufgrund der ganzen Mineralstoffe.
Okay.
Also, nein, ich bin wirklich in einer sehr, sehr dünn besiedelten Gegend. Das ist eine Sackstraße, also eigentlich ist Ende dann bei unserem Hof. Was natürlich auch den Vorteil hat mit Giftpflanzen. Und ich passe schon auf, dass da nichts ausgesät wird oder so. Mhm. Also das ist schon alles streng unter Verschluss und nicht frei zugänglich.
Du hast ja auch viele Katzen, also die sind ja auch viel klüger. Also die leben alle noch und beißen da nicht irgendwo einmal rein und denken sich, ui, Katzengras, jö.
Da muss ich die Leute auch beruhigen, sage ich, ja, nein, Katzen sind jetzt wirklich intelligent. Also wir haben einen sehr schönen, wir haben mehrere Katzen, aber wir haben einen sehr schönen, relativ dummen Kater, aber nicht einmal er hat je hineingebissen. Hunde werden, glaube ich, riskanter, weil sie Zwiebeln ausgraben. Generell ist es aber so, weil ich habe schon Nachbarn, die Hühner und Gänse haben, und man muss da beruhigt sein, Tiere zum Beispiel können oft Giftstoffe verdauen, was Menschen nicht können. Das heißt zum Beispiel, dass Hühner können problemfrei Tollkirschen fressen, Rehe haben wir, und Hirsche können Eiben fressen, denn dann passiert nichts. Also die werden nicht krank. Wäre zum Beispiel der Mensch, wenn er das probiert, hat er dann ein ernstes Problem. Darum sage ich, die Natur hat das schon sehr gut abgestimmt.
Aber umgekehrt ja auch, oder? Das sagt, weil sie kennen mich da jetzt nicht gut aus, aber wenn ein Hund Schokolade frisst, ist ja für den das giftig.
Ja.
Also es geht in beide Richtungen.
Es geht in beide Richtungen. Mhm. Ja, Hunde zum Beispiel vertragen überhaupt keine Schokolade. Bei Katzen muss man sagen, die einzigen Pflanzen, die ich eben nicht habe, oder nur ein Exemplar, das sind Lilien. Lilien sind völlig ungiftig in dem Sinn.
Ich habe jetzt gedacht, außer für Katzen. Weihnachtsstern.
Der Weihnachtsstern ist harmlos, der ist nur verdampft. Also den können Tiere eigentlich fressen.
Aber die Lilien schauen auch wieder wunderschön aus.
Ja, ich habe schwarze Lilien, aber wie gesagt, wirklich nur ein paar. Und die sind sehr abgeschottet, weil der Lilienstaub ist zum Beispiel für Katzen ganz, ganz giftig.
Ich würde noch mal gern auf deine Tätigkeit als Krimi-Autorin eingehen. Du hast Psychologie studiert. Wir haben uns auch einmal darüber unterhalten, warum lesen die Leute gerne Krimis? Warum setzt man sich dem in der Freizeit aus? Warum hören und die Leute den Delikt-Podcast?
Ja, das ist eine Frage, die man oft stellt. Wie gesagt, ich glaube, der Krimi ist so eine Art Psychohygiene. Ist ja schon beim Schreiben. Also man sagt, es gibt ja oft so schon so leicht, sage jetzt autobiografische Züge, auch in meinen Büchern. Ich meine, die Protagonisten haben ja eher meine Altersklasse, sie haben einen Garten, sie haben Eheprobleme, Beziehungsprobleme, Figurprobleme, alle denkbaren Probleme. Es ist so, man kann sich damit etwas identifizieren, man erlebt etwas, aber man ist nicht direkt involviert. Das heißt, ich finde, es ist so eine, gerade in einer Zeit, wo immer alles recht unsicher ist, der Krimi hat ja auch immer ein Ende. Und meistens ist es schon so, dass die Bösen müssen halt büßen. Etwas, was im wahren Leben ja nicht unbedingt immer der Fall ist.
Also ein bisschen das Gruseln aus sicherer Distanz.
Das Gruseln, genau, aus sicherer Distanz.
Mhm. Ja, das deckt sich auch, das könnte ich kurz einwerfen. Es gibt eine Grazer Psychologin Corinna Berchtold-Stefan heißt sie, die war auch schon bei uns im Podcast bei Delikt. Die Folge werde ich in den Shownotes verlinken. Die setzt sich da eben aus psychologischer Sicht damit auseinander. Und das war zum Teil auch genau in diese Richtung, wo das, also diese, die Richtung, in die diese Erklärungen gegangen sind.
Es ist ja auch spannend, dass viele Frauen diese Sachen hören. Und da habe ich einmal die Erklärung gehört, so quasi, dass Frauen sich eher Opfer eines Gewaltverbrechens werden und sich damit irgendwie ein bisschen darauf einstellen können, was alles passieren könnte. Das finde ich auch eine spannende Erklärung.
Ansatz, ja.
Da habe ich mal gehört von zwei deutschen Podcasterinnen, die so einen Crime-Podcast haben. Wir haben auch einmal gesprochen über, du hast in Italien gearbeitet, da ist die Mentalität so, da ist gleich alles draußen, ja. Wenn man einen Konflikt hat, da wird geschrien, gefuchtelt. Wohingegen, ich bin viel in Skandinavien unterwegs und die sind alle total reduziert, ruhig, jeder lässt dir deinen Respekt, Abstand. Aber wenn man im Fernsehen sich Serien anschaut oder Bücher liest, keine Serie, kein Buch ist so arg wie irgendwas aus Skandinavien. Warum ist das so?
Ja, meine Theorie ist, wie gesagt, die Oper kommt aus Italien und die ganzen Philosophen kommen aus dem Norden. Im Norden ist es dunkel, die haben das Problem mit der Mitternachtssonne, sie haben einen kalten Winter, sie müssen zu Hause bleiben. Da kann man nachdenken, ich meine, das Dunkle inspiriert ja. Also desto dunkler, wissen wir ja, desto weniger Serotonine, desto weniger die Winterdepression. Die Nordländer haben das einfach. Also das ist für sie normal, wie gesagt, wie auch die Philosophen. Jetzt ein Kierkegaard wäre schwerlich aus Griechenland gekommen. Während die Italiener haben die Oper, wie du sagst, die sind immer draußen. Da wird das alles gleich mit Händen und Prügeleien und Gebrüll und sonstigem geregelt. Sie schreiben auch ganz andere Krimis. Also Italien ist jetzt nicht die Krimination im Unterschied zu Skandinavien.
Also es ist eine Mentalitätssache.
Es ist sicher eine Mentalitätssache. Mhm. Wie gesagt, die Großmeister der botanischen Krimis sind eben die Engländer. Und die haben eine ganz andere. Also ich habe im Zuge.
Der englische Garten, der englische Rasen, die sind schon im Garten.
Im Zuge meiner Bücherschreiberei habe ich ja Sachbücher über Giftpflanzen und Gärten eben geschrieben. Habe ich festgestellt, es gibt auch Klassen. Also zum Beispiel die Engländer haben keine Berührungsängste, auch nicht mit Giftpflanzen. Die sind da wahnsinnig top informiert. Die schreiben selbst bei den giftigsten Gewächsen, it may harm your health. Also nur keine Panik. Die Italiener haben überhaupt keinen Bezug zu Giftpflanzen oder die Franzosen. Die vergiften sie meistens unfreiwillig, indem sie es essen. Also da gibt es Vergiftungen mit Alraunen statt Wildspinat, Tod und Teufel. Aber ich sage, die Essens, das sind die kulinarischen Selbstmörder. Die Österreicher und die Deutschen machen Statistiken. Bei uns kann man für jede Pflanze nachlesen, wie viele Vergiftungsfälle, welche Altersgruppe, wann ist es passiert. Und die Amerikaner erstarren bereits, also die sind schon vergiftet, wenn sie eine Marille am Baum sehen.
Ja, da kann man verklagen, oder? Da kann man einklagen. Da.
Also es ist ganz spannend, wie unterschiedlich eben die Rezeption von Giftpflanzen passiert.
Also ein Amerikaner hätte wahrscheinlich mit deinem Garten in der Nachbarschaft ein größeres Problem.
Ein Amerikaner hätte sicher ein Problem, ja.
Als ein Brite. Du hast uns ja ein bisschen was mitgebracht aus deinem Garten. Womit sollen wir denn anfangen? Womit würdest du gerne anfangen? Da haben wir zum Beispiel die Petersilie, auch bekannt als Geilkraut. Hatten wir auch in einer Geschichte. Magst du da ein bisschen was erzählen, wie es zu diesem Namen kam?
Eine Anmerkung, ein Einwurf zwischendurch. Diese Folge, für alle, die das jetzt als Audio hören, die wird auch auf Video aufgezeichnet. Wir werden das jetzt trotzdem beschreiben, also man kann das hören auch. Aber wir haben diesen Tisch heute sehr schön dekoriert, wie ich finde. Und wir haben hier diesen Totenkopf,
der sich erstaunlich echt anfühlt, will ich jetzt sagen, weil ich habe ihn gerade hochgehoben. Willst du uns was beichten?
Nee, das tut man nicht.
Okay,
aber ich erzähle was über die Petersilie, ja?
Genau.
Die Petersilie, da sind nämlich die Leute am meisten erstaunt. Wenn ich sage, Petersilie war die Giftpflanze des Jahres 2025, wo dann jeder sagt, um Gottes Willen, gibt es ja nicht. Doch gibt es. Also sobald sie blüht, sobald sie Samen macht oder wenn man Öl presst, enthält sie sehr viel Myristizin oder Apiol. Das hat man früher war so, dass man eigentlich die glatte Petersilie, die das jetzt in diesem Totenkopfgefäß sehen würden, wenn man sieht, die hat man vor allem als Aphrodisiakum verwendet. Da gibt es den Spruch, Petersilie hilft dem Mann aufs Pferd und der Frau unter die Erde. Was leider bedauerlicherweise sagt, dass es auch ein Abortivum war. Im Übrigen in vielen Ländern heute noch praktiziert. Es ist also erst vor 2 Jahren war in der Süddeutschen Zeitung sogar ein Artikel, so Nahe Osten und so. Ich meine, wo man gesteinigt wird, wenn man eine Schwangerschaftsunterbrechung machen würde oder überhaupt tot ist. Man greift immer noch zur Petersilie. Deswegen ist sie als Geilkraut bekannt für die Männer. Bordelle waren immer in der Petersiliengasse. Lauter Dinge, die man eben heute nicht kennt. Kämpfer früher im alten Griechenland haben keine Petersilie essen dürfen vor der Schlacht, damit sie ihre Manneskraft nicht vorzeitig quasi durch die Petersilie davon sich geben. Und heute, wie gesagt, ist es ein Würzkraut, aber das war es nicht. Es gibt sogar ein Petersilienmassaker. Da kann die Petersilie zwar nur namentlich was dafür, aber ich sage, sie ist wirklich giftig. Also wenn man wartet, bis sie Samen macht und bis sie blüht und wenn man das Öl nehmen würde, dann ist eben die glatte Petersilie ist ein Aphrodisiakum, ist erotisierend, während die krause Petersilie geht eher in Richtung Droge. Ich habe mich eingeloggt in Drogenforen, also die Leute tauschen sich wirklich über den Petersilien-Drogenrausch aus. Also
der wie ausschaut?
Ja, es soll angeblich, soll es irgendwelche ja, halluzinatorischen Wirkungen haben mit Anflügen von LSD. Ich muss gestehen, ich habe es nicht ausprobiert. Es sind sich allerdings alle, sagen wir, Versuchskaninchen, die das freiwillig machen, darin einig, dass man Durchfall bekommt.
Okay, ja, da muss man dann überlegen, ob es das wert ist.
Na, wie gesagt, das ist ein Beispiel davon, Pharmakon, früher heißt ja Gift und Heilpflanze.
Ja.
Dass es immer um die Dosis geht.
Da wollte ich gerade einhaken, weil die Medizin würde ja ohne Giftpflanzen relativ schnell anstehen.
Ja. Ja, Fingerhut zum Beispiel ist das klassische Beispiel. Ist tödlich giftig, wenn man ihn richtig zubereitet. Ist aber auch ein unverzichtbares Herzmedikament. Also digital ist es unverzichtbar. Wobei für alle, die jetzt glauben, früher war alles besser, erzähle ich mal gerne die Geschichte, wie es dazu kam. Das hat nämlich ein englischer Arzt, ein gewisser Withering, ist draufgekommen, dass digitales super ist bei Herzschwäche, also Wassersucht hat man früher da auch gehabt. Der hat allerdings die Dosierung einfach an armen Patienten ausprobiert, die mussten nichts zahlen. Dann sind halt ein paar verstorben, ein paar hat es nichts gebracht, ein paar hat schon funktioniert. Und als er dann wirklich die echte Dosis hatte, dann hat das gegen viel Geld an Reichen angewandt. Mhm. Also so viel zur Medizinforschung.
Noch ganz ohne Ethikkommission, ja.
Ohne Ethikkommission, eindeutig, ja. Aber wie gesagt, eigentlich jede Pflanze heilsame Aspekte. Bei Giftgas zum Beispiel wird oft Dolkhirsche als Gegenmittel gegeben, weil sie den Herzschlag wieder normalisiert oder Maiglöckchen. Da haben sie gesagt, es ist alles, hat gute und schlechte Seiten.
Ist wie bei Menschen eigentlich, ja.
Gehen wir noch die restlichen Pflanzen durch, die hier stehen.
Da haben wir eine wunderschöne Pflanze mit so großen violetten Blüten.
Ja, nehme sogar eine mit schwarze und eine weiße panaschierte. Das sind lauter Schneerosen. Jetzt haben wir ja Frühling, die Lenzrosen, Christrosen, Schneerosen blühen.
Muss ich jetzt nachher gleich Hände waschen? Oder?
Naja, ich bin schon etwas abgehärtet, aber... Wie gesagt, ich stehe vor allem auf die sehr dunklen Varianten der Schneerosen. Die blühen zwar etwas später, aber dafür sind sie wunderhübsch.
Wie Carmen stellt da gerade einen tödlichen Strauß zusammen.
Ja. Naja, in meinem neuen Buch, also Gärtengift und kalte Rache, wird unter anderem auch mit Schneerosen gemordet. Schneerosen sind also die erste biochemische Kampfwaffe, die dokumentiert wurde, weil 600 vor Christus hat der Solon, also die Stadt Kira, belagert hat, schon mit Schneerosen den Brunnen vergiftet. Die armen Leute, die dann irgendwie völlig verdurstet waren, dann wurde das Wasser wieder eingeleitet, haben sie alle gierig eben beim Brunnen gelabt und sind dann mit schwersten Krämpfen im Halbkoma herumgetorkelt und er konnte die Stadt also problemfrei einnehmen. Also die Schneerosen war immer ein starkes Gift und sie sind im Übrigen auch der Grund dafür, sie waren ja lange auch im Schnupftabak. Das ist heute also schwerstens verboten. Man hat dann genießt, man hat gehofft, dass man sich die Krankheiten dabei ausniest, weil eine medizinische Schule war auch der Ansicht, die Krankheit sitzt im Kopf. Und wenn man niest, quasi gesundet man, weil man sich diese Krankheit jetzt herausgenießt hat. Ist der Grund, warum er immer noch Gesundheit sagt beim Niesen. Hat natürlich nicht geholfen, hat sie eher die Lebensgeister weggenießt. Mhm. Aber ich sage, Schneerose ist auch so ein Fall, hat jeder zu Hause, ist aber eigentlich sehr giftig. Ich mag sie, weil sie im Winter blühen und weil sie außerdem steinalt werden.
Rund um Weihnachten sind sie immer ein großes Thema, oder? Die Schneerosen verschenkt man oft im Topf.
Und wie gesagt, die halten 30 Jahre, wenn man sie in den Garten pflanzt, ohne Bindegewebsschwäche, ohne Zellulitis. Schneerosen sind ein Hit.
Da haben wir jetzt ganz...
Eben hat auch jeder, das sind Efeu-Beeren, das blühende Efeu. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Efeu, erstens für die Insekten im Winter. Ich habe ja auch einen Naturgarten, also nicht nur einen Giftgarten. Die Vögel nisten drinnen, sie fressen die Beeren. Ändert aber nichts, dass auch schon im alten Rom Efeu doch giftige Seiten hat. Es hat zum Beispiel 331 vor Christus und 184 vor Christus haben die Anhängerinnen, wobei das viele Frauen waren auch, vom Dionysus-Kult und Ähnlichen oder vom Bacchus, je nach Griechenland oder Rom halt, die sind zu Tausenden randalierend und tobend durch die Städte gezogen, nachdem sie ein Wein mit Efeublättern getrunken haben. Der hat nämlich eine verstärkte Rauschwirkung auch. Also Randale hat es damals schon gegeben. Man hat natürlich keine Scheiben einschlagen können. Aber wie gesagt, Efeu ist auch giftig, zwar nicht tödlich, aber doch. Der Stephen King hat es in seiner Biografie sogar erwähnt. Er hat sie mit Efeublättern als Kind den Hintern ausgewischt und hat dann scharlachartige Ausschläge bekommen. Also das steht in der Biografie vom Stephen King drinnen. Ist auf jeden Fall, wäre auch giftig, obwohl ich sie sehr schätze. Und für alle, die Angst um ihr Haus haben, nein, Efeu macht das Dach nicht kaputt.
Er kühlt eher noch.
Ja, und er wärmt kühlt, im Winter. Erwärmt.
Ja. Karl Bloberger, den ich auch betreue, der schreibt immer über die Vorteile von Efeu. Da haben wir noch zwei Blätter, die wunderschön zu meinem Pullover passen.
Ja.
Der Bärlauch.
Der Bärlauch ist jetzt natürlich ein Thema. Ja, jetzt werden alle wieder ausschwärmen. Wie gesagt, ich liebe Bärlauch. Bärlauch ist auch wahnsinnig gesund. Die Vergiftungen passieren natürlich, wenn man sie mit herbstzeitlosen Blättern verwechselt. Weil Herbstzeitlosen haben ja im Frühling nur die Blätter. Die sind aber tödlich giftig. Kennt man, wenn man es reibt, Bärlauch riecht ganz, also wirklich intensiv nach Knoblauch. Herbstzeitlosen tun das nicht. Ich meine, Herbstzeitlosen wachsen meistens auch nicht so dicht, wie das jetzt der Bärlauch tun würde. Unterstellt wird es oft auch dem Maiglöckchen. Also die Bärlauch wächst jetzt, Maiglöckchen, wie der Name sagt, im Mai. Und die Maiglöckchenblätter sind gar nicht so giftig. Also man müsste schon Pesto damit machen.
Ist ansonsten, ja auch beliebt, ja.
Ja, und sind es eher die Beeren vom Maiglöckchen, dann die roten, die wirklich giftig sind. Aber ich sage, bei Herbstzeitlosen ja, sollte man Respekt haben.
Eine abschließende Frage hätte ich noch.
Das Tollkraut.
Das Toll, um Gottes Willen. Was haben wir vergessen? Was haben wir vergessen?
Das in der Mitte, das große.
Da vorne?
In der Mitte. Nein,
das da. Das beschreibst am besten du. Das ist nämlich auch wieder sehr dunkle
Blüten. Ich habe
da
nämlich eine absolute Rarität mitgebracht. Meine Lieblingspflanze, vor allem für die Steirer.
Die wollen wir natürlich nicht unterschlagen.
Eben. Das ist, man sieht es nicht, das ist kleiner Tollkraut. Ich beschreibe das jetzt ein wenig. Ist eine ganz kuriose Pflanze. Sie ist wirkungsmäßig ist sie gleich mit Tollkirschen. Kommt aber vor allem in der Krain vor, in den Steirern ja ein Begriff. Und wie gesagt, ich finde sie wahnsinnig dekorativ. Sie blüht nämlich viel früher. Sie hat diese wunderschönen, dunkelvioletten, böse aussehenden Glöckchen. Sie, wenn sie erscheint, also so als Keimling, gerade beim Sprießen, sieht es irgendwie aus wie ein Kohlkopf aus dem Weltall. Also so dunkelviolett-schwarz. Und wie gesagt, die ist tödlich giftig wie Tollkirschen, bleibt aber etwas kleiner. Das heißt, wenn man einen Garten hat, man kann sie in Töpfe und Beete setzen. Und wie gesagt, die Wirkung von Tollkirschen kennen wir ja alle. Was man nicht weiß, man hat Tollkirschen noch in Österreich bis 1956 als Wahrheitsdroge verwendet. Man musste dann einige Häftlinge aus der Haft entlassen, weil das heute unter erzwungenes Geständnis gehen würde. Aber wie gesagt, Tollkirschen haben doch einiges an Wirkung. Außerdem macht das Krainer Tollkraut für Gartenbesitzer interessant. Es macht jetzt kaum Beeren wie die Tollkirsche. Also für Kinder ist es wahrscheinlich besser, außer sie möchten die Pflanze essen.
Das, die letzte Pflanze, glaube ich, habe ich hier noch ein Totenschädel an Top.
Alles, ja.
Es ist eine gelbe
Narzisse.
Blüte, eine gelbe Narzisse, ja.
Ich habe die Narzisse sogar so gepflanzt, man sagt, ein englisches Sprichwort, der Alte sagt, wenn die erste Narzisse, die man im Jahr sieht, in deine Richtung blüht, dann bringt das Unglück. Ich habe es jetzt extra so hineingepflanzt, dass sie keinen von uns ansieht. Wie gesagt, bei Narzissen ist es so natürlich vor allem die Zwiebel. Steht in England immer da und eat the daffodils. Die sind schon ziemlich giftig. Früher ist mehr passiert, weil man Blumenzwiebel eigentlich neben den Küchenzwiebeln verkauft hat. Und die Dinger sehen ja dann wirklich relativ ähnlich aus. Heute ist die Gefahr eher gebannt. Aber wie gesagt, wenn man Wildnarzissen sieht, bevor sie blühen, schon seine Wildkräutersuppe macht, man sollte einfach in der freien Natur nichts ausgraben. Also ich würde nichts essen, was Zwiebeln hat und in der freien Natur wächst. Das kann wirklich sehr ins Auge gehen.
Das ist eine gute Faustregel, die ich mir auch merken
kann. Das ist ein guter Tipp. Als abschließende Frage würde ich dich noch fragen, wenn man an eine Krimi-Autorin denkt, die mit Garten zu tun hat, sieht man irgendwie einen Schreibtisch auf einer blühenden Wiese, wo jemand mit der Schreibmaschine sitzt. Wann schreibst du? Wie schreibst du?
Ja, momentan ist es so, wie gesagt, mein Giftgarten, ich mache ja Giftgartenführungen, wo ich den Menschen dann so die kriminellen und kulturhistorischen Highlights von Pflanzen näher bringe. Moment ist es so, dass ich vormittags immer im Garten bin. Es muss gedüngt werden, gesät werden, die Sämlinge, die Keimlinge. Bei vielen kennt man sie nicht aus. Das ist Trial and Error dann.
Also kenne ich von mir.
Kein Gärtner kann einem wirklich sagen, wie man zum Beispiel Schierling kultiviert. Das ist ja keine Zierpflanze. Also das mache ich vormittag. Und am Nachmittag, am Abend wird geschrieben. Also eigentlich schreibe ich am liebsten entweder ganz früh, schon 5, 6 in der Früh, oder dann nach dem Abendessen. Vielleicht auch, weil ich sehr leicht ablenkbar bin. Also ich bin sehr, wie soll ich sagen, ich kann mich gegen Störungen nicht so wie ihr so super abschotten. Mhm. Also mir reicht sich sehr einen Vogel, die Katze kommt, keine Ahnung, es läutet. Ich bin nicht wirklich Gespräche, ich höre Menschen reden, das lenkt mir alles ab. Und so gegen aller Herrgottsfrüh. Oder später am Abend schreibe ich dann am liebsten.
Und wer ist dein Erstleser? Wen gibst du es als erstes und fragst, findest du es gut?
Naja, ich habe eine Freundin in Wien, die macht es. Mein Freund liest. Und dann habe ich noch so 2, 3 Rezensentinnen, die immer lesen. Und ja, je nachdem, was die dann sagen. Ich muss aber sagen, eigentlich habe ich bis jetzt kaum was umgeändert dann. Also wenn ich schreibe, dann weiß ich schon, in welche Richtung das geht.
Und einmal hast du, das ist mir so hängen geblieben, du bringst vor allem Männer um in deinen Büchern.
Ja.
Den Grund,
wenn da du den vielleicht... Da stehe ich absolut dazu, wie gesagt, ich bringe nicht deswegen Männer um, weil eher Frauen Krimis lesen, wobei ich sagen muss, wie gesagt, Giftmord, ich schreibe Cozy Crime mit Gartenfeeling und normalen Problemen, also das ist jetzt kein Horror, nachdem man nicht schlafen kann. Mir geht es um die Quote. Man braucht leider wirklich schon einen Galgenhumor, wenn man denkt, wie viele Frauen bei uns immer umgebracht werden. Das ist unfassbar. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, die Quote zumindest literarisch etwas auszugleichen, indem ich die Männer umbringe. Nicht immer, aber doch, sagen wir, in großer Mehrheit.
Tendenziell eher.
Tendenziell eher, ja. Keine Tiere und wenig Frauen.
Super. Claudia, danke, dass du heute bei uns warst. Ich weiß nicht, hat der David
danke
noch
für die Einladung.
Eine abschließende Frage?
Es ist
Frage.
Wahnsinnig toll, da in deinem Hartberg in dem Büro.
Ist gemütlich, gell?
Ja.
Niemand hat uns gestört, du bist nicht abgelenkt worden, alles gut.
Nein, ich habe keine Frage mehr, ich bin absolut begeistert, ob der Menge an Fun Facts, da war einiges dabei. Also danke, Claudia Blasl. Danke auch Carmen Oster für die Einladung hier nach Hartberg. Die Bücher blenden wir dann noch ein von Claudia Blasl.
Es ist nämlich ganz aktuell eins im März erschienen.
Diese Woche erschienen, ja. Also vor 2 Wochen, wenn dieser Podcast erscheint. Es heißt Gärtengift und kalte Rache aus dem Emons Verlag. Ein Blumengruß vom Tod. Den Link dazu stelle ich auch noch in die Shownotes. Euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, sage ich vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen auch vielleicht und bis zum nächsten Mal bei Delikt. Und ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr diesen Podcast gut bewertet, eine Rezension schreibt und ihr könnt natürlich auch diese Folge kommentieren. Das geht zum Beispiel auf Spotify. Bis zum nächsten Mal. Danke.